Ja, gesegneten Sabbat, liebe Gemeinde. Weiß gar nicht, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich heute auf diesen Tag gefreut habe. Auf den Sabbat, weil die letzte Woche für mich sehr stressig war. Und ich bin ja jetzt, wie ihr vielleicht auch wisst, in der Phase, mein Studium hier abzuschließen. Und es ist eine sehr stressige Zeit. Ich stehe morgens sehr früh auf und gehe abends spät schlafen. Bin schon um 7 Uhr abends total fertig und würde am liebsten ins Bett fallen. Und ich habe nur so gedacht, ja, wann kommt endlich der Sabbat, damit ich ein bisschen Ruhe habe und damit ich Zeit mit Gott verbringen kann. Und dann habe ich mir gestern gesagt, um 17 Uhr schließt du deine ganzen Studien ab und bereitest dich vor. Meine Wohnung sah ein bisschen schlimm aus, die musste ein bisschen geputzt werden. Und habe mich dann ein bisschen vorbereitet auf den Sabbat und habe gekocht und geputzt. Und jetzt sind wir heute zusammen und es ist ein Privileg, dass wir Gottes Wort studieren dürfen. Und bevor wir das tun, bevor wir irgendwas in Gottes Wort studieren, lasst uns ein kurzes Gebet sprechen und Gott einladen, uns bei zu sein. Himmlischer Vater, Herr, ich möchte dir nochmals Dank sagen für diesen wunderschönen Tag, für diese Gemeinschaft. Es ist ein Privileg, dass du uns aufgeweckt hast, alle heute Morgen, dass wir hier sein dürfen, dass es uns gut geht, dass wir gesund sind. Und wir möchten dich bitten, dass du jetzt mitten unter uns bist, dass du uns leitest durch diese Studie, die du für uns hast, und bitte hilf uns, konzentriert zu bleiben, das mitzunehmen für uns, und wir sagen dir Dank dafür im Namen Jesu. Amen. Schlag mit mir auf Matthäus Kapitel 5. Ihr wisst ja, dass in den letzten Jahren hier in Detmold gerade unter den Jugendlichen sich so eine kleine Bewegung aufgetan hat, so diese Bewegung, wir haben das so CARE genannt im Englischen, also Christi, Verhalten, in jedermann reflektiert, das ist das Akronym dafür, und das Thema heute trägt den Titel, also im Englischen How to Care, also wie man sich um andere kümmert, man könnte es aber auch so betiteln, ja, seine Feinde lieben. Und wir möchten den ersten Vers zusammen lesen, der steht in Matthäus 5, Vers 43. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Wenn wir so reinschauen in diese Geschichte, dann ist das etwas Besonderes, weil Jesus spricht hier, wir sind hier inmitten einer Predigt, vielleicht der besten Predigt, die je gepredigt wurde, nämlich der Predigt auf dem Berg von Jesus. Und er redet von einem Standard und geht in den nächsten und in den nächsten, und er hat so große Kriterien, so hohe Kriterien, dass die Menge, die das hört, ja teilweise entsetzt ist und sich fragt, wie ist das möglich, wie können wir das schaffen? Er nimmt die alten Gesetze, die sie teilweise auch kannten von Mose, und er legt sie ja nicht neu aus, sondern er erklärt sie ihnen, welche Bedeutung sie wirklich haben. Und wenn wir uns das Kapitel vorher anschauen, dann sehen wir, dass Jesus nicht nur das ein sehr hoher Standard ist, sondern dass er auch davor Dinge gesagt hat, die sehr, sehr schwierig umzusetzen sind. Zum Beispiel, er spricht von Sexualität und er spricht davon, was es schon heißt, Ehebruch zu begehen. Er spricht davon, welche Leute selig sind, welche wirklich dem Himmelreich angehören. Und jetzt redet er über dieses bekannte Zitat von Mose, ja, was man aus dem Alten Testament kennt, dass man ja seine Freunde lieben soll und dass man seine Feinde hassen soll. Das war sozusagen das, was die Menge dort kannte. Und er sagt, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Was steht im nächsten Vers? Ich aber sage, Entschuldigung, es geht weiter, genau, und betet für die, die euch verfolgen. Ich fange in Vers 44 nochmal an. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der ihr in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Also er hat erst gesagt, ihr kennt, was ihr gehört habt, ihr wisst, liebt eure Feinde, liebt eure Freunde und hasst eure Feinde. So, das war, was die Leute kannten. Und jetzt sagt er, nein, ich möchte, dass ihr eure Feinde liebt. Und jetzt kommt ein wichtiges Wort, da steht, damit ihr Söhne eures Vaters seid. Das ist sozusagen ein Resultat dessen. Das heißt, wenn man seine Feinde liebt, dann wird man daran erkannt oder dann erkennen die Leute, dass man ein Kind Gottes ist. Und jetzt sagt er etwas sehr Interessantes. Er geht weiter, sagt, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Ich weiß nicht, ob ihr darüber schon mal nachgedacht habt, aber es gibt viele Leute, die sagen, ja, wenn die Sonne heute scheint, wenn du einen guten Job bekommen hast, dann ist das ein Zeichen Gottes und das kann durchaus so sein. Und die Leute, die das nicht haben, wenn es jetzt wieder regnet, ja, das ist ja klar, das liegt daran, weil das die Ungerechten sind. So, ja. Aber Jesus sagt hier ganz klar, nein, es ist nicht so, sondern es ist so, dass sowohl die Gerechten als auch die Ungerechten den Sonnenschein genießen dürfen, die ja teilweise auch die materiellen Segen genießen dürfen. Das heißt, wenn ihr jemanden begegnet, der sehr, sehr glücklich scheint und der so aussieht, als hätte er alles im Leben, dann sagt Jesus hier auch, das heißt noch lange nicht, dass er ein Kind Gottes ist. Nur weil du reich bist, heißt es noch nicht, dass du ein Kind Gottes bist, dass Gott dich gesegnet hat. Weil du eine große Familie hast oder weil es dir sehr gut geht, weil du nie krank warst, heißt es noch lange nicht, dass du ein Kind Gottes bist. Vers 46. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Und Jesus sagt hier ganz einfach, es ist nichts Besonderes, jemanden zu grüßen, der dich grüßt. Einfach nur zurück, Hallo zu sagen. Ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte hier schon mal erzählt habe. Ich will das jetzt nicht nochmal erzählen, aber das war eine Zeit, wo ich früh morgens immer joggen gegangen bin und ich habe halt jemanden begrüßt und ich habe nie eine Antwort bekommen. Und irgendwann kam ich mir so lächerlich vor, ich wollte fast aufhören, aber eines Morgens hat mich dann dieser Herr, der auch immer joggen gegangen ist, wir sind uns immer entgegengekommen am Flugplatz hier in Detmold. Und dann hat er plötzlich aufgeguckt und mich zurückgegrüßt. Ja. Nach wirklich wochenlanger Versuche von mir, ihn also zu grüßen und einfach einen guten Morgen zu sagen. So, ja. Jesus sagt, es ist nichts Besonderes, wenn man zurückgrüßt. Es ist etwas Besonderes, wenn man die grüßt, die einen nicht grüßen. Und er schließt diese kleine Mini-Predigt oder dieses kleine Gleichnis ab. In dem letzten Vers, in Vers 48, da sagt er, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das heißt, er redet hier wieder von dieser Perfektion, die wir so kennen, die Jesus durch sein ganzes Leben hinweg gepredigt hat. Und wir sehen, dass es 100% biblisch ist. Und dass er möchte, dass wir diesem Standard immer wieder ein Stück näher kommen, auch wenn wir fallen. Und jetzt sagt ihr vielleicht, okay, ich kenne die Geschichte, ich weiß, was hier in Matthäus 5 steht. Ich weiß, man soll die Feinde lieben, aber seien wir mal ehrlich, wer schafft das denn heutzutage? Ja, es ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. Natürlich, Jesus hat es gesagt, Jesus war perfekt, aber ich bin nicht perfekt, also ich kann auch nicht meine Feinde lieben. Wisst ihr, dass es Menschen in der Bibel gibt, die es geschafft haben? Menschen wie du und ich, die nicht vollkommen waren wie Jesus? Wir wollen uns heute eine Geschichte anschauen von einem Menschen, der in einer Situation war, wo er genau die Möglichkeit hatte, Ja zu sagen, ich kann meinen Feind lieben, oder Nein zu sagen. Wir wollen uns anschauen, wie diese Geschichte zustande gekommen ist, wie es überhaupt dazu kam, dass der eine Feind zum Feind wurde und der Freund ihn trotzdem geliebt hat. Schlagt mit mir auf zusammen 1. Samuel Kapitel 24. Es ist eine Geschichte, die auch den meisten bekannt ist. Aber wisst ihr, wir sind oft in der Gefahr, dass wenn wir Geschichten kennen, wir überlesen manchmal Sachen, wir überlesen kleine Details, die uns vielleicht nicht mehr so auffallen, weil wir sagen, ach, das kenne ich schon, das muss ich vielleicht gar nicht mehr aufschlagen. Dann wird es gefährlich. Lasst uns heute noch einmal versuchen, diese Geschichte mit neuen Augen zu betrachten und zu schauen, wie ist das Ganze passiert, wie kam es zu dieser Situation und was können wir daraus lernen? Ich lese 1. Samuel 24 und da den Vers 1 und 2. Und David zog von dort hinauf und blieb auf den Bergfesten von En-Gedi. Und es geschah, als Saul von der Verfolgung der Philister zurückgekehrt war, berichtete man ihm, siehe, David ist in der Wüste En-Gedi. Okay, vielleicht gibt es hier einen oder anderen heute unter uns, der nicht weiß, worum es geht. Wir wollen das ganz kurz herunterbrechen. Da gibt es zwei Personen, da gibt es einmal den David und dann gibt es den Saul. Die Bibel sagt hier in diesen zwei Versen, dass David da hinaufzog auf diese Berge und dass ein anderer Mensch, dieser Saul, ihm folgte. Anscheinend wollte der was von ihm. Wenn wir uns anschauen, die Kapitel davor, dann sehen wir, dass der nicht nur irgendwas von ihm wollte, der wollte ihn töten. Das war sein sprichwörtlicher Feind. Es gibt im Internet so ein lustiges Bild. Ihr kennt ja überall diese Schriften von Kapiteln, also die Überschriften, die ja nicht im Originaltext, im Urtext drin sind. Ja, die wurden ja danach hinzugefügt. Und da gab es so ein Bild und da stand dann so ein Kapitel, das war wirklich direkt nebeneinander, das finden wir so auch in der Bibel, ein Kapitel, wo dann steht, Saul liebt David. Und im nächsten Kapitel, also wirklich die Seite direkt daneben, man kann das so nebeneinander sehen, dann steht dann, Saul versucht David zu töten. Ja, und da steht da so als Untertitel, das ist ganz schön schnell eskaliert, ja, so ungefähr. Und für die Leute, die diese Geschichte nicht kennen, die denken sich vielleicht auch, okay, wie kann das denn sein? Auf einmal liebt er ihn und jetzt versucht er ihn zu töten. Wie ist das passiert? Was war Saul überhaupt für ein Mensch, dass er jemand anderen umbringen wollte? Das müssen wir uns vielleicht auch mal fragen. Wir sehen so oft, wenn wir in der Gemeinde sind und die Geschichte kennen, wir wissen, Saul, das war der böse König, das war der, der David umbringen wollte. Ja, wisst ihr, dass das nicht immer so war? Wisst ihr, dass Saul, dass die Bibel sagt, dass Saul prophezeit hat über Jesus, als er König wurde? Wir wollen uns anschauen, wie diese Geschichte entstanden ist. Wir wollen uns anschauen, wieso Saul David töten möchte. Und wir müssen, um das zu verstehen, die Charaktere analysieren. Denn nur dann verstehen wir den Kontext, in der diese Geschichte eingewickelt ist. Und dazu müssen wir ein bisschen zurückgehen, um das zu verstehen. Wir gehen ein bisschen zurück, ein paar Jahre zurück in die Zeit, wo Israel, das Volk Israel, in ihrem verheißenen Land angekommen war. Und sie haben die anderen Nationen um sich herum gesehen. Und denen ist Folgendes aufgefallen. Sie haben gesagt, der hat einen König, der hat einen König, der hat einen König. Wieso haben wir eigentlich keinen König? Und dann beschreibt uns die Bibel, dass das Volk Israel unbedingt wollte, dass sie auch einen König kriegen, weil ja alle anderen auch einen König hatten, alle anderen Nationen. Gottes Plan war das aber nicht. Gott hat ursprünglich natürlich gesagt, wieso braucht ihr einen König? Ihr habt mich, ist ja klar. Ja. Aber Gott in seiner unglaublichen Liebe und Barmherzigkeit hat gesagt, okay, ihr wollt einen König haben? Ihr bekommt einen König. Und dann hat Gott Saul ausgesucht, der am Anfang ein ziemlich beeindruckendes Leben führte. Als er dazu berufen wurde, König zu werden, war er sich dieser Verantwortung durchaus bewusst. Und ich habe ja gerade schon gesagt, er hat gute Dinge getan. Die Bibel sagt, wie er dann gelaufen ist und sozusagen prophetisch geredet hat. Und er war ein guter König die ersten, ja, wie lange? Ein paar Jahre, paar Monate? Lasst uns den ersten Fehler anschauen, den Saul gemacht hat in seiner Regierungszeit. Der steht in 1. Samuel Kapitel 13. Und wenn wir uns dieses Kapitel anschauen, da sehen wir, dass es Kriegszeit war. Saul gegen die Philister. So, jetzt gab es ein Problem, wenn ihr mit mir Vers 5 lest, dann seht ihr, auch die Philister sammelten sich zum Kampf mit Israel. 30.000 Wagen und 6.000 Gespannte und Fußvolk, so viel wie der Sand am Ufer des Meeres. Und sie togen hinauf und lagerten sich bei Michmas östlich von Beth Aven. Wenn wir Vers 1 und 2 lesen, dann sehen wir, dass Saul 3.000 Männer sich ausgesucht hat für diesen Kampf. 3.000. Das war, Achtung, das war nicht Gottes Plan. Saul hat einfach gesagt in seinem begrenzten Verstand, wie wir ihn auch haben, dass er gesagt, okay, ja, ich glaube, ich nehme jetzt mal 3.000 Männer, so, ja. Und dann kamen die Philister und Vers 5 sagt uns, sie waren so viel wie der Sand am Meer. Naja, was kriegt man dann, wenn man sich 3.000 anschaut, die man hat und man sieht dann diese unglaubliche Masse von Leuten? Man kriegt Angst. Saul hat Angst bekommen. Hätte ich wahrscheinlich auch bekommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber da gab es ja noch einen Propheten. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Da gab es ja noch einen Propheten, den Propheten Samuel, der zu ihm gesagt hat, warte ab, bis du sie angreifst. Und bevor du ein Opfer bringst, denn wenn du das Opfer bringst für Gott, dann wird er dich segnen und dann wirst du gewinnen. So einfach schien das. So, jetzt war das Problem, dass Saul aber in dieser Klemme war. er musste sich verteidigen gegen dieses unglaubliche große Volk. Ja, aber wie macht man das? Kann man da noch warten auf den Propheten? Und Saul hat angefangen, Angst zu bekommen. Und er wusste es nicht und er wusste nicht und er wurde ungeduldig. Und dann hat er einfach geopfert, ohne dass Samuel da war. Und dann kommt Samuel später zu ihm. Und wir kennen vielleicht auch diesen Vers. Es ist ein sehr bekannter Vers. Er steht in 1. Samuel 15, Vers 22. Da steht drin: Samuel aber sprach, hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Er sagt, du hättest doch einfach nur auf Gott hören müssen. Es geht nicht um das Ritual, dass du unbedingt was opfern musstest, sondern es geht darum, auf Gott zu hören. Das hat Saul nicht gemacht. Das war der erste Fehler in seiner Regierungszeit, wenn wir so wollen. In diesem Moment hat Samuel zu ihm gesagt, das war ein fataler Fehler. Als König von einem Land darfst du dir sowas nicht erlauben und deswegen wird dein Königreich so nicht weitergehen, sondern es wird von jemand anderem übernommen. Das war da schon die Botschaft. Aber Gott hat Saul trotzdem noch eine Chance gegeben, so wie er uns auch immer wieder eine Chance gibt und sagt, du darfst es nochmal probieren. Und diesmal war es so, dass Saul Agag und die Philister umbringen sollte. Ja, ihr müsst euch vorstellen, wir sind hier in einer Zeit, wo es viele Kriege gab, es gab viel Brutalität. Das ist für uns manchmal heute auch sehr unverständlich, wie das alles so gewesen sein muss. Für mich zumindest, ja. Da wird mit einer Selbstverständlichkeit von brutalen Szenen in der Bibel gesprochen, wo ich mich manchmal frage, boah, musste dieses Detail jetzt wirklich da stehen, ja. Aber das steht so drin. Und in diesem Fall war es so, dass Gottes Botschaft durch Samuel an Saul war, du musst dieses Volk töten, denn das ist eine unglaublich kranke Nation. Die opfern ihre Kinder, die schicken die durchs Feuer und so weiter, die machen richtig schlimme Sachen. Und normalerweise, es war ja so diese Art in Israel oder zu dieser Zeit, dass man, wenn man gegen ein Volk gekämpft hat, man hat nicht alle umgebracht, sondern man hat die Männer umgebracht, man hat die Familien oder die Frauen als Sklaven oder also die Kinder genommen sozusagen, die hat man verschont und man hat auch die besten Tiere und natürlich die materiellen Güter nicht zerstört, weil man die natürlich für sich behalten wollte. Ja? Jetzt sagt aber Gott explizit zu Saul in dieser Geschichte, er sagt, hier nicht, hier verschonst du auch nicht den König, sondern du vernichtest alles so, wie ich es dir gesagt habe. Ja, und wir lesen dann, dass Saul wieder nicht gehorcht, ein drittes Mal nicht gehorcht und er sagt, ja okay, aber Agag behalte ich und die materiellen Güter auch, die Schafe, die Ziegen, wir lesen das dann auch weiter in Kapitel 15 und auch das Kapitel davor, wo es schon losgeht, dass Saul nicht gehorchen wollte und er wollte diese materiellen Güter, die es da noch gab, die es da noch zu holen gab, behalten. Und dann sagt die Bibel, das ist schon sehr krass, in einem Vers sagt dann die Bibel, dass Gott es bereute, dass er Saul zum König gemacht hat. Ja. Und dann kommt der Nächste, dann kommt David. Was war David für ein Mensch? David war der jüngste Sohn von Jessis Familie. Er war ein Schafshirte, wir wissen das. Und wenn wir uns jetzt diesen David anschauen, der auch zum König gesalbt wurde oder zum König werden sollte durch Samuel, ja, dann stand das da fest und Saul wusste das, so Achtung. Jetzt ist es aber sehr wichtig zu wissen, Saul hat Fehler gemacht, er war nicht mehr in diesem Weg, den Gott für ihn vorgesehen hatte. David war dieser unschuldige junge Mensch, der König werden sollte. Das heißt aber jetzt noch lange nicht, dass Saul David hasst. Ja, wieso hasst er ihn? Wo war der Moment, wo Saul in seinem Herzen gemerkt hat, nee, das ist zu, das jetzt muss ich ihn töten sozusagen. Ja, wo war dieser Moment? Der Moment, den können wir lesen in Kapitel 18 und dort Vers 7. Es ist so, dass wir kennen die Geschichte David gegen Goliath. David gewinnt diesen unglaublichen Kampf. Wenn man sich übrigens fragt, David gegen Goliath, was ist das für ein Märchen? Dass David dieser Hüter, wie kann der so jemanden töten? Ja, ganz einfach, wenn man es auch vom Logischen einfach mal überlegt, ja, dann wissen wir, dass David in seinem Beruf, das, was er tagtäglich gemacht hat, auch regelmäßig mit schweren und ja, gefährlichen Tieren kämpfen musste. Der wusste schon ein bisschen, wie man mit solchen Situationen umgeht. Auf jeden Fall besiegt er dann Goliath und dann kommt in diesem Kapitel 18, Vers 7, kommen dann die Frauen, die rufen dann sozusagen als Freudentanz und Freudenlied, sagen sie, die Frauen tanzten, sangen und riefen, Saul hat seine Tausende erschlagen. In dem Moment, ich stelle mir das immer bildlich vor, ja, das muss ein unglaublich für uns vielleicht lustiges Erlebnis gewesen sein, für Saul ein schreckliches Erlebnis. Ja. Die Frauen tanzen, sie sagen, Saul hat seine Tausende erschlagen. Der Saul denkt sich wahrscheinlich so, ja richtig, genau, das bin ich. So, ja. Ich habe schon ganz schön viel erreicht. So, und Achtung, dann kommt der zweite Satz, und David seine Zehntausende. In dem Moment, was mag da wohl in Saul vorgegangen sein? So, Moment mal. Was, David, Zehntausende? Was, wovon redet ihr da? Ja? Liebe Geschwister, ich glaube, dass das der Moment war, wo Saul nicht nur David als den nächsten König irgendwie angesehen hat, weil Gott ihm das so gesagt hat, sondern wo er eifersüchtig wurde, wo er angefangen hat, Hass gegen ihn zu entwickeln. Okay. So, jetzt haben wir den Kontext. Ihr seht, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir den Kontext brauchen, um die Geschichte wirklich zu verstehen. Und auch die Signifikanz der Details zu verstehen. Und jetzt gehen wir wieder zurück in Kapitel 24 und wir lesen noch einmal die ersten Verse und dann weiter. Und David zog von dort hinauf und blieb auf den Bergfesten von En-Gedi. Und es geschah, als Saul von der Verfolgung der Philister zurückgekehrt war, berichtete man ihm, siehe, David ist in der Wüste En-Gedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, um David und seine Männer in Richtung auf die Steinbockfelsen zu suchen. Hier ist David, der hatte ein paar Dutzend, vielleicht 100, ich glaube ein paar hundert Männer. Und Saul mit 3000. Das ist auch schon mal ein Gewicht, ja, da kann man sich einiges dabei denken, wie das vielleicht ausgehen mag. Wir lesen weiter. Und er kam zu den Schafhürden am Weg, wo eine Höhle war, und Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken. Ganz kurz, es ist jetzt nicht so wichtig für unser Verständnis von, naja, vielleicht doch, von dieser Geschichte. Wisst ihr, was es heißt, seine Füße zu bedecken? Ich wusste das nicht bis vor ein paar Monaten. Es gibt eine einzige Stelle in der Bibel, wo genau diese Formulierung nochmal benutzt wird. Das ist im Buch Richter. Da geht es auch um einen König, der König wurde ermordet. Und die Diener sagen, sie wollen nicht in seinen Raum reingehen, weil sie sagen, er deckt wahrscheinlich gerade seine Füße. Das Problem war, es hat ein bisschen gestunken. Aber es hat gestunken, weil er getötet wurde. Nicht, weil er seine Füße bedeckte. Jetzt können wir uns wahrscheinlich denken, was es heißt, seine Füße zu bedecken. Ja, also seine Füße zu bedecken, einmal aufs Klo gehen sozusagen. Das heißt, Saul war hier in einer unglaublich verwundbaren Situation. Ja. Er war nicht bereit, mit seinen 3000 Männern direkt zurückzuschlagen, wenn jetzt David reinkam. David war schon in der Höhle, David hat ihn gesehen. Und jetzt kommt das Beste. Vers 5, da sagten die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich werde deinen Feind in deine Hand geben, damit du mit ihm tun kannst, wie es gut ist in deinen Augen. Bis dahin. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir kennen jetzt den Kontext. Wir wissen, Saul mag David nicht. David flieht schon vor Saul Tage und Wochen und Monate. Es kommt zu einem Punkt in diesem Buch, wo David sogar zu den Feinden Israel geht, nur um Saul zu entkommen. Könnt ihr euch das vorstellen, dass ihr zum Feind eures Landes geht, nur weil es in eurem Land einen gibt, der euch töten will? Verrückt, oder? Und jetzt sagen die Diener und die Leute, die mit David da sind, die sagen zu ihm, siehe, das war der Tag, der wurde vorhergesagt. Das soll passieren. Es ist also gut, dass es passiert und du sollst jetzt handeln. Woraus lesen wir das? Das lesen wir daher, weil in den Kapiteln vorher steht, genau, Prophet Samuel sagt zu Saul, ich habe euch das schon gesagt, dass das Königreich nicht mehr weitergehen wird von Saul und dass David dann kommen wird. Das wussten alle Leute. Und die Diener Davids haben jetzt gesagt, das ist der Moment. Jetzt musst du zuschlagen. Es ist sehr interessant, vielleicht auch so als Frage für euch zum Nachdenken. Wenn wir wissen, dass etwas Gottes Wille ist, und wir werden herausgefordert in einer Situation, aber wir müssen ein Gebot Gottes überschreiten, um seinen Willen durchzusetzen, ist das dann noch sein Wille? Mag es vielleicht sein, dass Gott uns dann eine andere Möglichkeit gibt, wo wir nicht sein Gebot, nämlich das Gebot, hier jemanden zu töten und den König zu ertöten, das war ja noch etwas ganz Besonderes, ja, wo wir das nicht umgehen müssen, sondern wo wir das umgehen können. Ja. David war sich dessen bewusst. Und es ist auch sehr interessant, dass wir lesen jetzt hier weiter, und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von dem Oberkleid Sauls ab. Aber danach geschah es, da schlug dem David das Herz, weil er den Zipfel vom Oberkleid Sauls abgeschnitten hatte. Wisst ihr, im Alten Testament gibt es das Wort Gewissen nicht. Es taucht nirgends auf. Das Wort Gewissen taucht nur in dieser Übersetzung, so wie wir es heute verstehen, im Neuen Testament auf. Das heißt, wenn die Bibel uns hier sagt, da schlug dem David das Herz, wie können wir das auch verstehen? Das können wir vielleicht so verstehen, dass er ein schlechtes Gewissen hatte. Aber Achtung, weil er etwas vom Gewand Sauls abschnitt. Habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich meinem Arbeitskollegen oder meinem Schulfreund ein böses Wort sage? Oder stört mich das überhaupt nicht? Mache ich so vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil ich sage, ja, der hat es vielleicht sogar verdient. Und ich glaube, ich meine, wir haben jetzt nicht so viel Zeit, diese Geschichte weiter zu studieren, aber wir wissen, was passiert, ja. David macht es nicht. David hat später noch einmal die Möglichkeit, Saul zu töten, und er tut es wieder nicht. Da auch so die Frage an euch vielleicht zum Nachdenken: Was ist einfacher, das erste Mal oder das zweite Mal nicht zu gehorchen? Also, was heißt nicht zu gehorchen? Gott zu gehorchen, aber nicht das zu tun, was die Leute einem sagen. Sehr interessant, oder? Ich glaube nicht, dass es da... Ich habe also auch mit Jugendlichen darüber schon viel gesprochen, und ich höre immer wieder unterschiedliche Antworten. Ich bin mir da nicht sicher. Ich weiß es nicht. Für manche mag es einfacher sein, das erste Mal Nein zu sagen, weil man dann seine feste Grenze gesetzt hat, und wenn dann jemand nochmal kommt und sagt, hey, willst du nicht doch das machen, willst du nicht doch das hier nehmen oder trinken oder was auch immer? Nein, ich habe Nein gesagt, danke, dabei bleibt's. Oder vielleicht gibt es auch die Art von Person, ja, ich glaube, dass ich eher so ein Typ bin, mir würde es das zweite Mal vielleicht noch schwieriger fallen, wenn dann nochmal jemand kommt und sagt, hey, komm schon, Mann, jetzt ist doch nur diese Kleinigkeit, mach das doch, ist doch so geplant. Ja. Aber David sagt Nein, David bleibt Gott treu. Und David war ein Mann, ein Mensch, so wie du und ich. Und ich glaube, wir haben jetzt dieses Beispiel betrachtet, wir verstehen jetzt, worum es hier geht. Und wir sehen, dass es jemand praktisch geschafft hat, seine Feinde zu lieben. Das ist doch unglaublich, oder? Jetzt müssen wir aber verstehen, was für eine Art von Liebe das war, damit wir es auch so tun können und praktisch anwenden können, oder nicht? Und ich glaube, um wirklich diese Art von Liebe zu verstehen, müssen wir erstens in den Urtext gucken, und wir müssen auch uns diese Person angucken, die diese Liebe in Perfektion ausgelebt hat. Und das war Jesus. Also lasst uns wieder zurückgehen, wo wir angefangen haben, in Matthäus 5. Lasst uns noch einmal Matthäus 5 ausschlagen und jetzt analysieren, was das Wort Liebe bedeutet. Matthäus 5. Vers 44. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die verfolgen. Ein kurzer Vers. Vielleicht ganz kurz ein kleiner Kommentar dazu. Es ist vor 2 Wochen was an der Uni hier bei mir passiert. Ich arbeite zurzeit an so einem Projekt, also unserer kleinen Firma, wo wir tätig sind, nebenbei, neben der Uni. Und da ist es so, dass wir Werbung gemacht haben für einen neuen Kurs hier an der Hochschule, und diese Werbung hat einigen Leuten nicht geschmeckt. Und ich habe über die Jahre schon gemerkt, dass es Leute gibt, die mich sozusagen auf dem Kicker haben. Ja, es ist sehr interessant, wie sich das so entwickelt hat. Ich habe immer versucht, das sind wirklich einzelne Personen, ich habe sie immer mit einem Lächeln begrüßt, ich habe ihnen die Tür aufgehalten, ich habe versucht, immer so gut wie möglich es geht, so Christi Liebe zu reflektieren, auch wenn es mir manchmal vielleicht nicht so gut gelungen ist. Und trotzdem haben sie mir versucht, wieder vor 2 Wochen einen Stein in den Weg zu legen, mehrere. Und ich habe mich an diesen Text erinnert gefühlt, und ich habe mir gedacht, boah, da gibt es doch jemanden jetzt, ganz radikal gesehen, was ist, wenn du einfach mal für sie betest? Und ich habe mich hingekniet an einem Morgen und habe für diese Personen gebetet. 2, von denen ich ganz genau wusste, dass die so dahinter waren. Und das war am Anfang echt komisches Gefühl, aber danach habe ich so einen Frieden gespürt, den ich nicht erklären kann. Danach war mir diese Situation nicht mehr so wichtig. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr das mal ausprobieren. Vielleicht habt ihr das auch schon ausprobiert und ihr sagt, ja, das kenne ich. Betet für die, die euch verfolgen. Betet für die, die euch nichts Gutes möchten. Ich bin mir sicher auch, dass wenn wir in unserer geborgenen Familie und Gemeinde leben, dass es Leute gibt in unserem Leben, vielleicht noch von ganz alten Zeiten, die uns nicht so gesonnen sind. Wo wir ganz genau wissen, hey, was ist, wenn ich heute vielleicht mal für diese Person bete? Aber zurück zur Liebe. Hier steht, liebt eure Feinde. Das mag auch für den einen oder anderen bekanntes Material sein, aber wir möchten es noch einmal uns anschauen. Was heißt es, jemanden zu lieben? Es gibt insgesamt vier verschiedene Wörter in der Bibel für Liebe, im Griechischen. Den vierten lässt man meistens weg, weil der nur einmal vorkommt und der kommt in einem negativen Kontext vor, also nicht lieben sozusagen. Es geht so ein bisschen so darum, also das ist 2. Timotheus 3, Vers 3, da geht es so um das, ja, das wird als Adverb benutzt, nicht liebendes sozusagen, als ohne Zuneigung zu etwas. Ja, aber die drei anderen Sachen, die sind dem einen oder anderen hier vielleicht auch bekannt. Ja, wir haben drei verschiedene Möglichkeiten. Und wir wollen uns anschauen, was steht hier, was für ein Wort benutzt Jesus hier? Das erste ist das Wort, das griechische Wort Eros. Eros ist sowas wie die Liebe zu einem Partner, die ja in Verbindung mit Sexualität, mit Zuneigung. Das zweite, Phileo, die Liebe für einen Freund. Jetzt frage ich euch, meint Jesus hier damit, liebt eure Feinde wie euren Freund oder wie eure Partnerin oder wie euren Partner? Scheint nicht so, oder? Es gibt noch eine dritte Sache und das ist das Agape. Und dieses Wort kommt uns bestimmt bekannt vor. Agape, die Liebe, die bedingungslos ist, die Gott für uns hat. Das heißt, wie oft wir auch fallen, Gott liebt uns immer noch. Wie viele Fehler Saul auch gemacht hat, Gott hat Saul immer noch geliebt. Er hat es vielleicht bereut, dass er König wurde, aber er hat ihn immer noch geliebt. Und ich möchte mit einer Geschichte schließen, die ganz praktisch illustriert, was es heißt, jemanden ohne Bedingungen zu lieben. Jemanden zu lieben, dass wenn man in die Gemeinde geht und ein schönes Lied singt, dass man nicht erwartet, dass da 30 Leute Danke sagen für dieses tolle Lied oder wenn man einer alten Dame über die Straße hilft, dass man da nicht erwartet, dass sie Danke sagt. Wenn man jemanden zu sich nach Hause einlädt, dass man nicht erwartet, dass man auch von dieser Person eingeladen wird. Das ist bedingungslose Liebe. Es war einmal ein Mann mit zwei seiner Freunden, die waren in einer Bar in einer größeren Stadt. Und das war ein Freitagabend, die haben zusammen getrunken, hatten viel Spaß, haben geredet, wie das Männer halt manchmal so machen, ja, reden über dies und jenes. Und dann kam plötzlich das Thema Frauen auf. Ja, also die waren alle drei verheiratet. Und dann ist das so, ne, ihr kennt das vielleicht auch, die Männer versuchen dann ein bisschen zu prahlen, sagen so, ja, meine Frau ist aber die beste Frau. Ja. Und dann hat der eine Mann so angefangen, hat gesagt, ja, meine Frau ist die schönste Frau, die es auf der Welt gibt. Dann hat der andere Mann gesagt, nee, meine Frau kocht am besten. Von allen Frauen auf der Welt. Ja. Und dann hat der Dritte gesagt, ach Leute, das ist ja gar nichts. Meine Frau ist so nett zu jedem Einzelnen. Das habt ihr noch nie gesehen. Sowas gibt's nicht. Und sie reden und sie machen Witze und sie lachen und das steigert sich so ein bisschen hoch, bis auf einmal einer aufsteht und auf den Tisch klopft und sagt, nein Leute, meine Frau ist wirklich die beste Frau. Und die anderen zwei ein bisschen erschreckt so, ja ganz ruhig mein Lieber, wir haben ja nur Witze gemacht. Und er sagt, und sie haben ihn gefragt, wieso sagst du das jetzt so? Und er sagt, ja, ich sage euch, meine Frau ist so toll, wenn wir jetzt alle drei nach Hause gehen würden, es war 1 Uhr nachts, sie aufwecken würden und sagen würden, wir haben Hunger, sie würde aufstehen und uns was zu essen machen. Und er gesagt, tja, das glauben wir nicht. Als ob, wer macht denn sowas, ja? Und dann haben sie gesagt, okay, probieren wir es aus. Und sie sind nach Hause gegangen. Das war nicht weit entfernt, sie mussten nur laufen von der Bar zu dem Haus da, wo die wohnten. Die Frau hat natürlich schon geschlafen, es war nachts. Die Männer rücksichtslos, wie sie sind, knallen die Tür zu. Und der eine Ehemann, der schreit, Frau! Wir haben hier Gäste. Wir sind hungrig. Mach uns was zu essen. Und es dauert so ein paar Sekunden. Man hört ein paar Geräusche oben. Und dann hört man eine ruhige, hohe Stimme, die sagt, ja, sofort, Schatz, ich bin gleich unten. Und wenig später, die drei Freunde machen sich dann in der Küche bequem. Der Alkohol lässt so ein bisschen nach jetzt, weil sie nicht mehr so viel Intus hatten. Und die Frau kommt runter, in ihren Bademantel eingewickelt und geht an den Herd, schneidet Gemüse, macht Sachen. Ein komplettes Gericht, warmes Essen für alle drei um 1 Uhr nachts. Das wurde dann den zwei Freunden ein bisschen peinlich. Erstens haben sie gemerkt, dass der Mann recht hatte. Zweitens haben sie gesagt, okay, das können wir doch jetzt nicht in Anspruch nehmen, ja, die arme Frau. Und die sind dann gegangen und dann war nur noch der Mann alleine da. Und als dann das Essen fertig war und sie ihm das gegeben hat, er saß am Tisch und sie hat diesen Teller zu ihm gegeben und als er ihn nahm, er hat ihn direkt wieder zurückgeschoben. Er hat gesagt, ich kann das nicht nehmen. Ich bin immer so gemein zu dir. Und alles, was du zurückgibst, ist das. Ich verstehe das nicht. Wie kannst du das machen? Und dann sagt sie, Schatz, du weißt, dass ich dich seit Jahren immer in die Gemeinde einlade. Ich bin Christ und ich glaube an Gott. Ich glaube daran, dass wir ein Leben haben werden im Himmel danach. Und ich werde dieses Leben haben. Aber du hast in diesem Moment, du hast Jesus nicht akzeptieren wollen. Du hast ihn nicht akzeptiert. Das heißt, du wirst dieses Leben nicht haben. Das heißt, ich versuche jeden Tag mein Bestes zu geben, dass dein Leben hier auf dieser Erde so himmlisch und so schön wie möglich ist. Als der Mann das hörte, oh, glaubt mir, der konnte die Nacht nicht gut schlafen. Er hat so lange über die Worte nachgedacht. Er hat darüber nachgedacht, was es heißt, Christ zu sein und über die Worte seiner Frau, über diese unglaublichen Schandtaten, die er Tag für Tag, diese Böswilligkeiten, die er immer seiner Frau entgegengebracht hat. Und am nächsten Morgen wacht die Frau auf in ihrem Bett und die andere Hälfte ist leer. Sie fragt sich, wo ihr Mann ist. Hat es ihn vielleicht zu sehr gestresst, zu sehr getroffen? Ist er jetzt ganz weg? Was ist los? Und als sie runtergeht, um dann die Treppe runter sieht, dann sieht sie ihren Mann, der dort an der Treppe steht, in einem Anzug, bereit zur Gemeinde zu gehen mit ihr. Ich fand, diese Geschichte ist eine wahre Geschichte, die sich ereignet hat vor einigen Jahren. Dieser Mann hat nach einigen Monaten, nachdem er in die Gemeinde kam, sein Leben Jesu gegeben, sich taufen gelassen. Und wenn wir jetzt nochmal uns überlegen, was Jesus hier sagt, dass wir unsere Feinde lieben sollten, dass wir den lieben sollen, der uns nicht so zurückliebt, dann haben wir doch hier ein praktisches Beispiel, was es heißt, bedingungslos zu lieben. Ich wünsche uns allen, dass wir das praktisch umsetzen können, dass wir uns daran erinnern, dass es jemanden gab in der Bibel, mehrere Personen, die das praktisch umgesetzt haben, dass wir uns ein Beispiel nehmen an diesen Leuten und dass wir uns immer daran erinnern, dass diese Liebe, diese unbedingungslose Liebe, diese bedingungslose Liebe, die wir bekommen, dass wir sie nur weitergeben können, weil wir sie von Jesus erfahren. Wenn das auch euer Wunsch ist, dass ihr diese Liebe bekommen möchtet, dass ihr sie weitergeben möchtet, dann lade ich euch auf, aufzustehen. Wir möchten unser letztes Abschlusslied singen. Mein Jesus, ich liebe dich. Willum Gott.